Ihr hört Episode 24. Unser Gast ist heute Roman Haltiner, verantwortlich für Entwicklung und Design bei der Schweizer Firma Cargero.
Er erklärt uns, warum er schon als 14-Jähriger auf Busse stand, auf welche kuriose Weise er zu einem Hebmüller kam und warum er eine Einspritzanlage für den Porsche 356-Motor seiner Doppelkabine entwickelt.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Unterstützt wird diese Folge von Amag Classic. Dort werden Klassiker der Volkswagen-Marken in der Schweiz bestens betreut, mit 80 Jahren Erfahrung.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo, Roman.
Hallo zusammen.
Hallo, Roman. Roman, ich stell dich mal erstmal kurz vor, bevor wir loslegen, wie immer. Kleine Zusammenfassung für unsere Hörer. Roman Haltiner ist 82 in Zürich geboren, ist nicht nur VW-Enthusiast, sondern auch verantwortlich für die Entwicklung und das Design bei der Schweizer Firma Cargero. Treuen Hörern wird das Thema bekannt vorkommen. Es hatten wir ja in der vorherigen Episode. Da hatten wir Gründer des Unternehmens Gerhard Gary Gysi zu Gast. Und bevor Roman bei Cargero einstieg, hatte er natürlich auch schon ein Boxermotorleben. Und genau da wollen wir jetzt beginnen. Roman, zu welchem Zeitpunkt hast du sozusagen das luftgekühlte Licht gesehen?
Ja, ich denke, das war so noch in meiner Schulzeit, als wir der Familie nach Florida fuhren. Mhm. Und da habe ich so in Key West, in so einem kleinen Surfshop, habe ich ein kleines Modell von T1 Bus gesehen. Und das war so irgendwie die Initialzündung. Da habe ich mal gesagt, das wäre geil, sowas will ich mal haben.
Da warst du 14.
Ja, das ist etwa so.
Aber du hast ja schon mehr mit Autos und sowas zu tun gehabt. Dein Vater ist ja Autofan und du warst ja da auch als Kind in der Werkstatt und wurdest ja schon so sozialisiert.
Ja, meine Familie hat sich viel um Autos gedreht und mein Vater, das ist sein Leben seit er 17 Jahre alt ist. Und da konnte ich als Kind immer wieder samstags nachmittags nach der Schule mit in die Werkstatt und ich durfte auch selber tun und machen, was ich wollte. Und ich glaube, das erste Mal habe ich dann an einem Buggy mit 13 oder 12 einen Motor ausgebaut, weil er gesagt hat, ja, mach mal da. Und dann habe ich auf dem Vorplatz der Garage das gemacht und irgendwann habe ich gesagt, hey, er ist jetzt draußen, was muss ich jetzt tun?
Cool, das ist ein cooler Dad.
Ja, das war allerdings sehr amüsante Geschichten gibt es von da.
Du hast dann 1998 eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Das haben wir schon bei Gary festgestellt, der ja eine Ausbildung zum Automechaniker gemacht hat. Bei euch in der Schweiz dauern die Ausbildungen scheinbar 4 Jahre. Das ist scheinbar bei euch ganz normal, oder?
Genau, es gibt 2 verschiedene Stufen der Ausbildungen. Die normale, wir nennen das Lehre. Ja. Die technischen Lehren, die sind eigentlich praktisch alle 4 Jahre. Ja. Dann gibt es so ein bisschen die abgespeckten, das sind dann die 3-Jährigen.
Okay.
Das ist dann nicht ganz so vertieft, aber in der Regel geht das 4 Jahre.
Ja, bei uns ist das so normalerweise 3 Jahre immer.
In der Regel schon, genau. Ja.
Ihr Schweizer seid halt besonders gründlich.
Ich mache mir trotzdem noch einen Meister und sowas. Ne? Sowas gibt es bei euch auch, ne?
Ja, das gibt es auch. Es gibt dann Meisterprüfungen oder höhere Fachschulen und
ja, genau. Okay.
Das ist alles Technikum gibt es dann schon auch, ja.
Und du hast dann gleich zum Führerschein im Jahr 2000, hast du dir den Traum vom Bus erfüllt?
Ja, also ich habe ihn ein bisschen vorhin gekauft und das war so ein Zufall. Ich war da mit einem Freund bei Cargero wegen einer Vorderachse für den Freund seinen Käfer. Mhm. Und da habe ich so gefragt, ob sie einen Bus wissen zu verkaufen. Und dann hat ein Kunde, der da war, hat gesagt, ja, er hätte noch einen Bus, falls ich Interesse habe, können das mal anschauen kommen. Und dann bin ich da mal meinem Vater vorbeigeschaut und den hat man dann nach Hause geholt. Ja.
Was war das für ein Bus?
Das war ein 67er Fensterbus.
Also letzte Baujahr T1.
Genau, letztes Modell, ein 1500er Motor. Aber der Vorbesitzer hatte da angefangen zu restaurieren und hatte keine Lust mehr und wollte mehr wieder bei Käfer bleiben und hatte auch noch einen zweiten Bus. Und eigentlich wollte ich den, weil das wäre eigentlich der wäre besser vom Zustand gewesen. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass der andere Bus hat Gary mal gekauft, ein Carrero. Das war mal ein Carrero-Bus. Aber der wollte mir ihn nicht geben, weil er halt in besserem Zustand war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den 67er und haben den dann an einem Seil nach Hause gefahren.
Wie viele Kilometer habt ihr den?
Ja, in der Schweiz ist natürlich alles ein bisschen kleiner, aber das waren 20 Kilometer oder so.
Okay.
Das geht noch. Also. Aber es war Winter, das weiß ich noch.
Ja.
Und hat keine Frontscheiben, also es war frisch.
Cool. Das heißt,
cool, was das Wort ist.
Dein Vater im Zugfahrzeug.
Genau. Ja, damals hatten wir noch keinen Anhänger und ja, dann hat man noch viel mit Seil abgeschleppt.
Klar. Und hast du das voll restauriert, also komplett restauriert? Konntest du schon schweißen? Hat dein Vater dir geholfen? Erzähl mal, wie lief das?
Ja, ich bin auch ein bisschen reingerutscht. Also die ganzen Schweißarbeiten waren größtenteils schon gemacht am Bus. Das war okay. Schön. Und klar, mein Vater hat mir da sehr viel gezeigt. Und wir haben auch zum Beispiel, innen hatten wir ihn selber lackiert. Mhm. Außen haben wir dann Lackierer gegeben. Und Sitze haben wir zum Beispiel selber genäht, mit Leder.
Cool.
Nicht mit Kunstleder oder so.
Ja.
Genau, der wurde dann so ganz klassisch rot-beige mit grauen Ledersitzen.
Schon modifiziert oder ganz original?
Nee, der war so ganz original eigentlich. Ja.
Okay. Ich finde es spannend, dass du so, ich meine klar, 2000, da fing das gerade so an mit den Bussen, aber dass du gar nicht gesagt hast, will irgendwas Sportliches so als junger Mensch, sondern dass du gleich gesagt, also schon mit 14 eben irgendwie gedacht hast, Bus ist cool. Was fandst du so geil am Bus?
Ja, ich war natürlich so sehr stark in der Skateboard-Szene und Snowboard-Szene unterwegs und das war halt so der Lifestyle da.
Ja, das erklärt wie alles.
Ich bin dann auch mit den Fahrzeugen ganz Europa an Rennen gefahren und an Skateboard-Rennen.
Ja.
Und das war so mein, und ich habe da drin geschlafen und das war so mein, alle wussten, jetzt kommt der Roman mit dem roten Bus. Oder?
Cool, sehr geil. Du hast dich relativ schnell dann auch selbstständig gemacht mit einem Skate- und Snowboard-Shop.
Ja, das war kurz nach der Lehre. Also ehrlich gesagt habe ich schon in der Lehre angefangen mit einem Online-Job. Das war so ein bisschen inoffiziell. Und da ich in der Lehre, als Elektroniker lernt man auch ein bisschen mit der Programmierung und mich hat das immer sehr interessiert. Und da habe ich mir einen eigenen Online-Job gemacht. Und so hat das eigentlich angefangen und dann irgendwann hatten wir so viele Waren, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich, wir können einen Laden füllen. Habe ich mit einem Partner zusammen ein Skate- und Snowboard-Geschäft gegründet und war dann auch in den Farben vom Bus und es war immer das beige-rot, das haben wir so ein bisschen durchgezogen.
Ich hoffe, davon hast du Fotos, das wollen wir unbedingt sehen.
Ja, ich kann euch da schon noch Fotos schicken.
Hast du da, also du warst ja sehr mit Skateboarden und Snowboarden natürlich beschäftigt, hattest du auch so Käferclub-mäßig irgendwie oder Kumpels, die luftgekühlt gefahren haben oder warst du da relativ alleine?
Nee, damals war ich eigentlich noch sehr alleine. Ich bin auch nicht so, da ich halt selbstständig war, hatte ich auch nicht sehr viel Zeit, um an Treffen zu gehen und so. Und ich hatte schon Kontakte zu Leuten in der Szene.
Nee.
Aber ich bin jetzt nicht ein Käfer- oder Busclub oder sowas, weil ich einfach auch die Zeit nicht hatte dafür. Ja. Die Zeit, die ich hatte, hatte ich dann lieber in der Werkstatt verbracht und
klar, aber du bist dann auch eben halt, also für dich war Skaten und Snowboarden das Ding, du bist nicht zu VW-Treffen gefahren oder so etwas, ne?
Nee, klar war ich mal genau. Château d'Eau und so, ja, einfach weil das ist halt das Große in der Schweiz, oder?
Ja.
Das kannte man und da sind wir schon auch hingefahren.
Ja.
Aber ich bin jetzt nicht von jedem Treffen hingefahren. Also ich denke, das erste Mal, muss so 2013, war ich da erst Mai-Treffen vorher.
Okay.
War ich nie so Riesentreffen.
Mhm. Klar, du warst ja auch busy mit all dem anderen. Der eine Bus hat dir nicht gereicht.
Ja, das war so ein bisschen mehr Zufall, weil ich hatte den Bus und ich hatte Freude daran. Und irgendwann ruft mich der Vorbesitzer an und sagt, hey, du hattest doch so Interesse an dem zweiten Bus. Der muss weg. Und ich wusste natürlich den Zustand. Und da war noch ein Typ 4 GB-Motor dabei, das wusste ich auch. Und da habe ich gesagt, doch. Also, und da konnte ich den sehr erschwinglich kaufen.
Was für ein Baujahr war der?
Das war ein 66er.
Okay.
Und das war ein ehemaliger Militärbus. Und erst später habe ich dann eben erfahren, dass das eigentlich ein ehemaliges Cagero-Auto war. Das Cagero hatte das vom Militär gekauft.
Ja.
Und damals konnte man für zweimal ein Butterbrot Autos vom Militär kaufen, oder? Und ich habe dann nicht für Butterbrot gekauft, ein bisschen mehr, aber immer noch sehr gut. Aber war auch fertig gespenglert,
ja,
und im Primer.
Okay.
So habe ich den gekauft und konnte ihn dann quasi so machen, wie ich ihn wollte.
Und wie wolltest du ihn haben?
Da ich ja schon einen Originalen hatte, dachte ich mir, ich will da mal ein bisschen mehr Leistung.
Gute Entscheidung.
Und mit dem Typ 4 Motor war das natürlich eine gute Basis. Und dann habe ich den Motor aufgebaut mit Trockensumpf und Schräglenkerumbau. Dann braucht es auch Scheibenbremse vorne von CSP, sonst kann man das nicht prüfen. Und das Ganze wurde dann in Lamborghini Orange.
Also gleich das volle Programm.
Ja, cool. Und dann mit BRM Felgen, großen Lochkreis, also ja.
Nicht schlecht. Damals warst du 24. Wie schnell hattest du das Auto fertig?
Ja, ich denke, ich war etwa 2 Jahre dran. Also,
okay,
das war schnell. So,
ja, ich konnte natürlich, mein Vater, das war schon ein Riesenvorteil, da ich die Werkstatt von meinem Vater hatte und all die Werkzeuge und Materialien, ja, oder? Also, ja, wir konnten da einfach losarbeiten, oder?
Ja, das ist viel wert.
Wie war das 2006? Wie sah das aus mit der Zulassung in der Schweiz? Funktionierte das alles so problemlos schon?
Ja, es gab natürlich die ersten DTCs, waren da eigentlich schon da, auch für Busse. Käfer war ganz am Anfang. Und dann Busse war Motorleistung geprüft und Schräglenkerumbau war da ganz neu. Und die Scheibenbremse ist auch zwingend, wenn du mehr Motorleistung hast.
Na klar.
Und so konnte man die Tieferlegung mit dem Schräglenker war dann auch geprüft und das war eigentlich kein Problem. Ne?
Cool. Ein sehr auffälliges Auto, auf jeden Fall. Ich erinnere mich dran.
Ich habe sowas auch vor Augen, ja.
Ja gut, so Lamborghini Orange.
Orange BMWs habe ich irgendwie vor Augen, ja.
Ja, ja, genau. Und es war dann war schon tief und mit Chromstoßstangen. So edelstahlpolierten Stoßstangen.
Ja.
Dachträger und Westfalia-Dachträger war noch drauf. Oder ist noch drauf, das ist alles noch so.
Du bist ja mal dann als Busfan doch noch zu der Ikone gekommen, zum Käfer. Warum?
Ja, das war, ich will es mal sagen, das ist auch ein bisschen meine Frau schuld.
Okay.
Weil sie hat immer gesagt, so ein Käfer, das wäre doch noch cool. Und ja, wenn die Frau sagt, sie hat Freude daran, dann ist das so ein Steilpass, oder? Und da haben wir dann wirklich so zusammen gesucht, was cool wäre. Und haben gesagt, ein Ovali muss sein. Und wir haben auch gesagt, komm, wir machen auch selber was dran, es muss kein fertiger sein.
Ja.
Und so haben wir dann einen 57er Ovali gefunden. Ich glaube, das war am Weihnachten 2009, als wir den abholten, in Berlin oder so.
In Berlin?
Ja, das war wirklich weit. Und das ist mein Freund und meine Frau sind wir da irgendwie, ich glaube, am 25. Dezember nach Berlin gefahren, den abholen.
Ja, schön, Weihnachten macht man das ja mal.
Mit Hänger aber, nehme ich an.
Ja, mit Hänger. Ja. Nein, weil das Auto war nicht fahrbar und der Zustand war natürlich nicht so, wie man dachte. Und da steht man da und sagt, ja, jetzt bin ich 1000 Kilometer gefahren und soll ich jetzt den da lassen? Der Verkäufer war gar nicht selbst da.
Also er war deutlich schlechter als
beschrieben. Ja, er hat viel mehr Rost. Und da habe ich gesagt, komm, egal, jetzt nehmen wir das Ding mit und die Euphorie und haben gesagt, komm, machen wir das und ja.
Aber das ist nicht der Einzige, das geht ja ganz vielen Leuten so. Die Geschichte hört man auch immer wieder, ja.
Ja, ich das ist auch so ein klassischer Anfängerfehler beim Autokauf, oder? Das ist so, wenn man zu wenig Ahnung hat und dann steht man da und die Euphorie und dann will man das Auto. Und man freut sich auf das Auto. Dann Nein zu sagen nach 1000 Kilometern ist schwierig.
Das ist halt immer ein Problem, wenn du mit Hänger irgendwo hinfährst, mit leerem Hänger. Du willst nicht mit leerem Hänger zurückkommen. Und du bist so weit gefahren und dann bist du eigentlich in einer schlechten Situation tatsächlich. Also das schafft kaum einer zu sagen, nee, das Ding ist einfach zu schlecht oder zu teuer. Das lasse ich sein.
Ja, aber das ist wirklich so.
Da kann man ja nur empfehlen, wirklich sich Fotos schicken zu lassen. Da ist wichtig, Freunde zu haben, die sich auskennen, die wissen, wo die Schwachstellen sind, damit man überhaupt weiß, was fotografiert werden muss, damit man sich ein gutes Bild machen kann von dem Auto.
Ja, es waren natürlich schon nicht so die normalen Sachen. Es waren so also versteckte Sachen, die einfach, ja, wo du nicht dran gedacht hast. Oder und vieles ist dann auch erst, hast du gesehen, als man es zerlegt hat.
Oder? Ja, okay.
Aber es war sicher nicht der, er war nicht, dafür war er nicht teuer.
Ja.
Und in der Zeit, ja, jetzt wurde ein schönes Auto am Schluss.
Ja, jetzt, du machst es so, ja, wir haben ihn gekauft und dann wurde ein schönes Auto am Schluss. Wir sind hier nicht beim Hetzen, wir sind ganz gemütlich beim Erzählen. Erzähl doch mal, wie Andrea, deine Frau, hat da mit dran gearbeitet, ihr habt das zusammen restauriert, das Auto?
Ja, genau, es war so die Idee, ich glaube, das war gerade diese Zeit, als das Air Mighty Zero rauskam.
Ja, das und, müsste passen.
Und da war auf dem Cover ein Agavengrüner Ovali.
Ja, das war das allererste.
Ja, das ist diese Null-Serie.
Ja.
Und da haben wir den gesehen und haben gesagt, hey, diese Farbe, das ist es. Dieses Grün, aber nicht das, das jeder hat, sondern das Agavengrün. Und da war eigentlich klar, der wird Agavengrün. Und dann, wie es so ist, wenn man anfängt, dann macht man das eins nach dem anderen. Und meine Frau hat dann das Chassis lackiert vor der Garage mit meinem Vater und Sitze genäht und eigentlich überall mitgeholfen. Also.
Die damals ja noch nicht deine Frau war.
Nee. Und ja, das wurde dann auch zu unserem Hochzeitsauto. Wir haben darin dann auch später geheiratet.
Wie war der? War der tiefer gelegt? War der original?
Er musste Radkappen haben. Das war so eine Auflage von ihr. Und wir haben den, das war so lustig. Und er war tiefer gelegt. Mhm. Und aber original Breite, original Felgen, aber tiefer. Und mein Vater hatte noch von den 70er Jahren zwei Zylinderköpfe rumliegen. Und da hat er gesagt, hey, da hat es noch zwei Kanalzylinderköpfe, kannst du doch vielleicht brauchen in deinem Auto. Und dann habe ich das mal angeschaut und dann, ja, das war eine originale Okas-Anlage, die da noch in einer Kiste irgendwo unter 1000 anderen Sachen lag.
Krass.
Und das haben wir dann natürlich als Steilvorlage genommen und haben gesagt, komm, doch, das machen wir. Und dann haben wir komplett Motor gemacht. Da haben wir sehr viel mit meinem Vater, dann hat er uns das gezeigt, wie das geht. Und ja, dann haben wir diesen originalen Okraser-Motor da reingebaut. Und,
super. Ja. Ich will es auch noch ganz kurz erzählen, was das ist. Also, dann Oval hat ja original ihm halt einen 30 PS-Motor mit Einkanalzylinderköpfen und einem Vergaser und so weiter. Und die Firma Oettinger, das ist sicherlich vielen Begriff, die Firma Oettinger hat und auch unter dem Namen damals Okraser, das heißt Oettingers Kraftfahrzeug-Spezialanstalt tatsächlich, die haben ein ganzes Kit angeboten mit zwei Zylinderköpfen, die du ja hattest, denn mit Doppelkanal einlässen. Also das ist im Grunde das, was es ab 1971 im Käfer den serienmäßig gab. Das hat Okraser schon in den 50er Jahren gemacht. Und das Ganze mit zwei Einfachvergasern oben drauf und so eine Dinge eben halt eine ganze Menge mehr Leistung gehabt als 30 PS. Und diese Anlage gibt es ja heute als Reproduktion zu kaufen von der Firma Wolfsburg West. Aber du hast ein Original gehabt von deinem Vater, das dein Vater auf die Seite gelegt hat in den 70er Jahren. Das ist ja unfassbar. Also ich finde das unfassbar jedenfalls.
Das ist eine mega coole Geschichte.
Du hast einen tollen Vater, glaube ich.
Ja. Ja, das war schon, also das war cool. Also ich konnte da auch immer viel in der Werkstatt selber versuchen und ausprobieren und er hat mich da auch machen lassen. Und das war so, und er wusste immer, was so ein bisschen speziell ist und was nicht. Und ja, ist nicht das Einzige, das er zu sagen
hat. War dir zu dem Zeitpunkt schon bewusst, wie selten diese Okrasa-Köpfe sind? Oder war das cool, aber...
Ich wusste, dass es etwas Spezielles ist und ich habe mich dann natürlich ziemlich schnell damit auseinandergesetzt und wusste, dass es Reproduktionen gab, aber der Original ist natürlich immer spezieller. Und das Einzige, was wir hatten, die Vergaser und die Ansaugstutzen, die waren nicht mehr auffindbar. Und die haben wir dann wirklich irgendwo auf dem Teilemarkt dann später wieder einen Satz gefunden, Originale noch.
Spannend. Den orangenen Bus, wie gesagt, ich glaube, der ist vielen in Erinnerung geblieben, bestimmt in der Schweiz, aber auch einigen in Deutschland. Und das Auto, für das man dich am besten kennt, würde ich behaupten, ist ja auch schon in Zeitschriften gefeatured worden. Das ist der Hebmüller, den du 2013 gekauft hast. Der ist ein bisschen tiefer, ist auf Technomagnesio-Felgen. Das kannst du aber gleich alles selber erzählen. Wie bist du denn an dieses Auto gekommen? Hebmüller findet man ja auch nicht alle Tage.
Ja, also ich muss dich da korrigieren, ich habe den nicht gekauft.
Okay.
Jetzt.
Ich habe vorhin erwähnt. Jetzt.
Ich habe den bei der Verlosung gewonnen.
Nee, fast, ja. Also eben, mein Vater hat nicht nur die Okrasa-Anlage zur Seite gestellt, sondern er hat 1973 diesen Hebmüller zur Seite
das
gestellt.
Das gibt's doch gar nicht.
Also ich bin eigentlich aufgewachsen, das Auto war immer in der Familie. Aber da es ein alter VW war und mein Vater sich mehr mit 12, 6, 10 Zylinder rumschlug und sagte, ja, dieser alte VW, das ist keine Herausforderung für mich, stand er einfach da.
Richtig zu fassen.
Er wusste, das ist ganz spezieller und obwohl er, ich muss ein bisschen ausholen, als er 1973 das Auto gekauft hat, war das eigentlich für einen Freund von ihm. Weil er hatte da so ein Sunbeam Cabrio und ein Freund von ihm wollte auch ein Cabrio haben. Und mein Vater wollte sein Sunbeam in diesem Moment nicht verkaufen, da hat er gesagt, komm, ich such dir einen. Und eines Tages hat er gesagt, ja, ich habe einen Käfer gefunden, sieht ein bisschen komisch aus, aber ist ein Käfer, ein Cabrio.
Irre.
Und dann hat der Freund gesagt, ja, das ist gut, kauf den, machen wir den zusammen. Und dann hat mein Vater da ein bisschen recherchiert, was es genau ist und so, weil er wusste es da nicht. Und wusste dann ziemlich schnell, das ist ein Hebmüller und das ist relativ speziell. Und der Freund, dem ging das zu lange, das Auto, weil das Auto war wirklich in schlechtem Zustand, ging das zu lange. Und dann hat sich natürlich mein Vater irgendwann entschieden, okay, ich verkaufe dir meinen Sunbeam. Behalte aber den Käfer. Und so haben sie dann das eigentlich getauscht und mein Vater hatte den Hebmüller, aber hatte nie was daran gemacht. Und er hat jetzt das Auto und das hat er seit 1973 in seiner Garage stehen und ja,
super Geschichte.
Wir als Kinder sind da immer rumherum gerannt und wussten einfach, das Auto ist da und ist ein Käfer und ja, spezieller Käfer.
Verrückt.
Man muss vielleicht mal erzählen, kurz was das ist. Ich denke, alle wissen, was ein Käfer Cabriolet ist und alle wissen, das Käfer Cabriolet wurde von der Firma Karmann gebaut in Osnabrück. Und das war tatsächlich so, dass Volkswagen 1949 eben halt, als der Export wieder losging, wieder ein Cabriolet anbieten wollte. Und es wurden zwei Lieferanten gesucht. Eben zum einen die Firma Karmann, wie bekannt, und zum anderen eben auch die Firma Hebmüller. Und die Firma Hebmüller oder der Unterschied zwischen diesen beiden Cabriolets war einmal das viersitzige Cabriolet und einmal das zweisitzige Cabriolet. Und naja, der Hebmüller wurde etwas weniger gekauft, der war sogar noch etwas teurer auch und es wurden von den Autos, wenn ich es richtig weiß, knapp 700 Stück gebaut, ich glaube 696 oder sowas wurden von diesen Autos gebaut. Ich glaube, heute gibt es noch knapp die Hälfte, so um die 300, glaube ich, kennen wir auf der Welt heute noch von diesen Autos und naja, sind heute mit extrem selten. Wir hängen sicherlich noch ein Foto ran von dem Auto, aber ihr erkennt die Hebmüllers immer an dieser langen Motorhaube, eben halt das, was so ein bisschen aussieht, als ob da hinten, als ob die Motorhaube aus der Kofferraum besteht. So ein bisschen so sieht das aus. Und es gab einen Brand bei der Firma Hebmüller. Die Firma ist darauf Konkurs gegangen und man hat sich dann entschlossen, die Produktion von diesen zweisitzigen Cabriolet mit einzustellen. Und dann gab es nur noch das viersitzige Cabriolet, oder sogar fünf, wenn man so will, von der Firma Karmann in Osnabrück. So das Cabriolet, was wir eben halt heute kennen, noch vom Käfer.
Roman, das heißt, dass dieser unrestaurierte Hebmüller stand da. Und wie kam es dazu, dass du den entdeckt hast, in Anführungsstrichen? Also
ja, ich wusste, dass der da war. Aber ich wusste auch, dass es ein ganz spezielles Auto ist. Und da gab es noch einiges an Spenglerarbeit zu machen.
Ja.
Und Spenglerarbeit ist so das, was nicht meine Leidenschaft ist und ich auch nicht kann.
Ja.
Und mein Vater kann sehr viel, aber da sind ihm auch die Hände irgendwann gebunden.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum ich nicht von Anfang an, also ich habe mir mal eine Zeit lang überlegt, anstelle einen Ovali zu kaufen, einen Hemmüller zu machen.
Ja.
Aber das war mir dann so wie eine Nummer zu groß.
Mhm.
Und weil ich wusste so, das ist, ja, es war ja mein Vater sein Auto und alles. Und nach dem Ovali hat er eines Tages, kam er zu mir und sagte, so, jetzt hast du den Käfer gemacht, jetzt kannst du einen Hemmüller machen. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt und habe gesagt, ja, eigentlich wäre es cool. Und da habe ich natürlich auch schon Kontakte in der Szene viel mehr.
Ja.
Und wusste dann auch ein bisschen, wer was kann und wo man die richtigen Teile bekommt. Weil das ist schon das Problem bei dem Fahrzeug. Das ist jetzt noch viel einfacher, aber damals war es schon noch schwieriger.
Ja, mittlerweile kann man Hebmüller fast aus Neuteilen zusammenbauen. Ne? Also die Karosserieteile gibt es heute alles, Reproduktionen witzigerweise. Und ja,
so genau, aber zum Beispiel Schweller oder so gab es damals noch nicht, oder?
Ja, ja. Klar.
Und da gab es so diese Funky Green Versionen. Virtan hatte da noch nicht so viele Teile. Und so musste man da ein bisschen schauen, und wo man was bekommt.
Ja.
Ich weiß noch, ich war da mit meinem Vater. Das müsste irgendwann da nach Hessisch-Oldendorf gefahren.
Ja.
Und wir waren wirklich, wir sind hingefahren, haben Heizkanäle gekauft und sind wieder nach Hause gefahren, weil irgendwie ein Familienevent war.
Ja.
Wir sind wir einfach wirklich, um die Heizkanäle abzuholen nach Hessisch-Oldendorf.
Oh Mann. Und das Treffen selber hast du gar nicht angeguckt im Grunde.
Ja, nur so rasch einfach.
Oh, also,
es war wirklich so. Und ich wusste auch nicht, wie groß es damals war und so.
Ja. Das ist schon. Das muss ja dann 2013 eigentlich gewesen sein.
Ja, also ich hätte es gesagt, ja.
Ja. Und was hat dein Vater dazu gesagt, dass du das Auto, keine Pläne hattest, das Auto original zu lassen? Also du hast es ja jetzt nicht verbastelt, aber du hast es modifiziert.
Ja, ich habe schon, also das Auto, ich kann das Auto ohne Probleme in den Originalzustand versetzen. Es ist wirklich so auch ausgedacht, dass das nicht jetzt voll irgendwelche Teile umgeschweißt werden müssen oder so.
Ja.
Es ist wirklich nur mit Anbauteilen. Aber er ist schon, ich sage jetzt mal, Purist ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist auf der originalen Seite. Und für ihn war das schon schwierig.
Ja.
Also ich muss es einige Male hören, so schon ein schönes Auto, aber original wäre schon noch schöner. Ich denke, mittlerweile hat er sich daran gewöhnt und er gefällt ihm auch so, aber er hätte ihn sicher original gemacht.
Ja. Obwohl, der ist ja fast original. Der ist ein ganz kleinen Ticken tiefer vorne. Du hast immer die breiteren Felgen drauf, so die Techno-Magnesia-Felgen, das sind die Alu-Felgen, die aussehen wie 356er-Felgen. Also ist ja alles so, also wirklich in Anführungszeichen recht harmlos, ne? Oder ja, andersrum, sehr stilvoll, nennen wir es ja mal so. Das ganze Auto ist ja wirklich sehr, sehr stilvoll aufgebaut.
Ja, es war natürlich für mich. Ich wusste, ich habe da natürlich auch ein bisschen so den Anspruch an mich selbst, das Auto vom Vater und dann so ein spezielles, das muss irgendwie auch gut werden.
Ja.
Und ich habe schon diese Eigenschaft, dass ich da mich dann in Details verlieren kann oder das einfach richtig haben will, was nicht immer die günstigste Variante ist. Und so habe ich das Auto zum Beispiel, ich bin nicht sicher, aber ich denke, ich war einer der Ersten, wenn nicht der erste Schweizer, der sein Auto zu Markus Reke brachte, um das Dach zu machen. Das war ja. Weil er ist halt der Kenner von diesem Fahrzeug, diese Dächer. Und ich habe auch das Dach nicht aus Sonnenlandstoff, sondern wieder aus Baumwollstoff herstellen lassen. Einfach weil es halt so war.
Ja,
also genau, wirklich alle diese Details habe ich schon so gemacht. Einfach, dass ich ihn dann halt mit Porsche Bremsen und Motor etwas und tiefer gelegt.
Während der Restaurationsphase hat sich ja dann bei dir beruflich einiges geändert. Erzähl mal davon.
Ja, ich war natürlich der Kunde von Cagero.
Ja.
In der Schweiz kommt man da nicht rumrum eigentlich. Und kannte auch die Inhaber Gary und Rolli sehr gut. Und 2014, ich muss ein bisschen ausholen, also ich hatte noch nebenbei die Softwarefirma. Mhm. Und ich wusste, wie Gary und Rolly in der Firma arbeiteten. Ja. Und wir haben eine Software entwickelt, die für sie perfekt passen würde. Mhm. Für andere Geschäfte. Und ich versuchte ihnen dann das schmackhaft zu machen und sagen, hey, man könnte da einiges besser machen oder einsparen von Zeit mit einer anderen Software. Und so sind wir dann 2014, war dann der Moment, als wir eigentlich zusammen gearbeitet haben. Da haben wir dieses ERP eingeführt.
Perfekt, also bist vom Kunden zum Mitarbeiter geworden.
Warst du da Dienstleister in dem Moment? Ja.
Ja, ich war da einfach Dienstleister in meiner Firma bei Cagero und Kunde einfach parallel dazu. Dann, ich wurde aber dann zum Mitarbeiter, weil leider wurde Rolly 2015 krank und konnte nicht mehr arbeiten. Und da ich zu diesem Zeitpunkt an der Entwicklung vom Onlineshop war und das ERP natürlich genau kannte und wusste jetzt, wie sie arbeiten, hat mich Gary und Rolly gefragt, ob ich ihnen helfen könne, diese Zeit zu überbrücken. Und ja, so bin ich eigentlich in die Firma Cagero gekommen. Anfangs war das Unterstützung und mittlerweile ist das ein Job für mir.
Dein Job für dich, ja. Ja, wir hatten das ja in der letzten Episode mit Gary, dass sein Bruder Roland Rolly verstorben ist dann 2016. Und du kamst ja da wirklich, es war ja ein bisschen wie so eine glückliche, also wenn man davon sprechen kann, von Glück. Aber es war eine gute Fügung, dass du dann, glaube ich, in dem Moment eben da warst. Du hast ja dann auch dafür gesorgt, dass dann die Cagero-Teile, die Eigenprodukte, die man hatte, also die Pro-Hinges, die hatten wir auch schon im letzten Podcast besprochen, diese Haubenaufsteller und die Unterflurkühler, dass ihr die in Serienproduktion tatsächlich, vorher war das ja mehr so handgefertigt, sage ich mal, oder? Das war ja auch so mit einer deiner ersten Jobs, die du da vollzogen hast.
Ja, anfangs war ich natürlich alles, oder vom, ich sage jetzt mal, Büroarbeiter, Verkäufer, Einkäufer, einfach querbeet.
Ja. Weil
das, was anstand, inklusive Pakete, alles, oder? Und dann haben wir angefangen, die Firma zu reorganisieren, damit nicht alles an einer Schlüsselperson hängt. Mhm. Und die ist ein bisschen zu verteilen. Und dann, ein bisschen später, habe ich mich dann den eigenen Produkten angenommen. Mhm. Wo unter anderem ProHinge oder diese Unterflugkühler wir in größeren Mengen fertigen konnten.
Ist dir das, war die Entscheidung schnell gefallen, dein IT-Firma aufzugeben oder zu verkaufen? Du hast ja, glaube ich, den Skate-Shop hast du ja schon, na, den hast du auch 2014 oder?
Also die IT-Firma habe ich heute noch.
Okay.
Und der Skate Snowboard-Shop, das war da damals so die Zeit, da haben wir mit einem anderen Shop fusioniert. Mhm. Und da gab es zwei Geschäftsführer und irgendwann habe ich gesagt, komm, dann ist das wie so, ja, also dann war das so gelegen, da werde ich gebraucht, da kann ich mich entfalten. Ja. Am anderen Ort sind wir so zwei, die dasselbe tun. Und das war dann für mich so wie die Entscheidung, komm, ich steige da aus und werde diese Zeit bei Cagero sein.
Ja.
Und so bin ich eigentlich zu Cagero gekommen. Die Softwarefirma haben heute noch und machen heute noch diese Software und die Webseiten aus.
Wie war das eigentlich räumlich? Also ist deine Firma und dein Skateshop in der Nähe von Cagero oder ist das wieder?
Ja, in der Schweiz nehmen diese Distanzen nicht so groß.
Das habe ich jetzt öfter gehört.
Ich habe so 20 Minuten mit dem Auto.
Ja, das ist
Cagero entfernt. Ja, ich wohne am selben Ort, wie der Skateshop war und die Softwarefirma ist. Und so, aber zu dieser Zeit war ich viel unterwegs. Also ich war sehr viel bei Cagero, anfangs sehr, sehr viel. Weil einfach, ja, man da musste Arbeit erledigt werden.
Wie kam es denn dazu, Roman? Also du hast gesagt, du warst am Anfang, ich sage jetzt mal Mädchen für alles, also du bist da, wo es gebrannt hat, bist du hin und hast gelöscht. Wie kam das denn dazu? Ist klar, dass sich irgendwann mal, ihr habt die Rege organisiert, Kagero, ich sag, das ist wirklich Kagero 2.0 so gefühlt, weil sich dann einfach viel getan hat. Wie kam es dazu, dass du dann die Aufgabe bekommen hast, neue Teile zu konstruieren?
Das ist eigentlich das Schöne. Ich glaube, ich habe noch nie eine Aufgabe bekommen in der Firma. Das ist so das Schöne. Also ich habe mir sie genommen, ja. Oder also wir haben, klar, sprechen wir darüber, aber es ist wirklich so, das ist das Schöne daran. Also das ist wie so das Schöne, wenn du das Hobby zum Beruf machst, du machst das, was dir Spaß macht.
Mhm.
Klar muss man manchmal auch aufpassen, dass man nicht Sachen zu Tode entwickelt oder nee. Zeit verliert für Dinge, die keinen Sinn machen. Aber also viele Produkte bestehen tatsächlich aus der Notwendigkeit. Also zum Beispiel die Kagero-Vorderachsen, die sind entstanden, weil ich am Heppmüller mit den Porsche-Bremsen und den Tecno Magnesia brauchte ich eine schmale Vorderachse.
Ja.
Und ich wollte tiefer. Und dann habe ich so ein Repro-Teil gekauft bei Kagero und sind wieder Haare zu Berg gestanden. Weil, ja, also schlimm eigentlich, oder?
Ja.
Kostet nichts, aber ist auch nichts. Und da habe ich gesagt, kann ja nicht sein, dass wir sowas verkaufen, dass ich jetzt sowas an mein Auto machen muss, dass so viel Zeit und Leidenschaft reinsteckte. Und dann bin ich zu Gary und dann gesagt, hey, also wollen wir nicht was machen? Also das geht besser. Und Porsche hatte auch 8 Nadellager. Wieso können wir das nicht beim Käfer machen? Und Gary ist da immer offen für solche Ideen und hat gesagt, ja, also wieso nicht? Und können ja mal ein bisschen überlegen. Und was meinst du? Und zu der Zeit hat man die Firma, die die Achsen heute noch macht,
ja. Das
ist auch ein V-Bus-Fahrer. Und da haben wir den Kontakt zu ihm kurz davor bekommen und haben mit ihm das angeschaut. Und wir merkten recht schnell, dass wir auf derselben Wellenlänge waren.
Ja.
Und der hat dann irgendwann gesagt, komm, wir versuchen es einfach. Er kann mir nicht sagen, ob es geht. Und ich konnte es auch nicht sagen. Und wir sind beide, ich sage jetzt mal, nicht Konstrukteure, und haben gesagt, komm doch, eigentlich, das sollte gehen. Und dann haben wir einfach mal so, jetzt schießen wir mal los. Und dann haben wir mal die ersten Achsen hergestellt und sind da auf die ersten Probleme gestoßen. Und dann wussten wir auch, warum das wahrscheinlich noch niemand gemacht hat. Aber wir haben dann eine Lösung gefunden und das ist bis heute immer noch ein super Produkt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass ich erst 2025 im Heppmüller die eigene Achse eingebaut habe.
Krass.
Weil die andere war drin und ja, ich habe mich zwar immer geärgert darüber, aber ja.
Mal ganz kurz erklären, du hast gerade gesagt, wegen der Tecno Magnesio und wegen der Porsche-Bremse brauchtest du eine schmalere Achse. Die Bremse und die Felgen, die bauen halt auf nach außen. Das heißt, wenn man die so auf eine normal breite Achse bauen würde, dann würden die Räder rausstehen aus den Kotflügeln. Und um das optisch wieder zu reduzieren und in die originale Position mehr oder weniger zu bringen, verbaut man unter anderem auch eben schmale Achsen, damit man diesen Raum, den man verloren hat, wieder dazu gewinnt. Nur so kurz für Leute, die sich wundern, was so eine schmale Achse denn sein soll. Was habt ihr denn noch? Also das war das Erste, wie du gesagt hast, das ist eigentlich aus der Not geboren. Du brauchtest das, du hast gesagt, ich will mich da mal dran machen. Was habt ihr denn noch alles entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, es geht zu weit, wenn ich da alle Teile aufzählen würde, aber darunter sind Federschwerter für Käfer, Bus, wir haben Busvorderachsen, wir haben 2023 eine Zahnstangenlenkung für den T1-Bus auf den Markt gebracht, dass wir dann mit unserem Partner in CSP, die verkaufen unsere Teile in Deutschland,
ja.
Und die haben dann auch einen TÜV gemacht dafür. So kann man das in Deutschland eigentlich ohne Probleme prüfen. Aber das ist hier, glaube ich, besser als ich, wie das läuft mit dem TÜV da, weil bei uns gilt das nichts, oder?
Ja, also, ihr habt ja den DTC, der bei euch die ganzen Prüfungen vornimmt.
Genau. Aber also bei uns ist es so, es gibt wie Einzelabnahmen und dann die Serienabnahmen.
Mhm.
Und wir haben zum Beispiel eben die Zahnstangenlenker, ist in der Schweiz als Serienabnahme geprüft.
Ja.
So können wir die Papiere mit Chassisnummer versehen und verkaufen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob TÜV das dasselbe ist.
Das weiß ich nicht genau, wie das läuft, aber das ist auch oft, also oftmals war es so, dass du, Helge, das weißt du besser, dass die Fragestellnummern eingetragen werden müssen in diese.
Ja, natürlich, klar, die Fragestellungen werden eingetragen, genau, und dann, ja. Aber dann wird das ganze Produkt per Einzelabnahme eingetragen nachher und es geht relativ problemlos. Sogar mit dem H, weil man diese die Lenkgetriebe eigentlich nicht sieht. CSP bietet dafür so eine spezielle Abdeckung an, die original aussieht. Deswegen fällt das eigentlich gar nicht weiter auf und wie gesagt, geht deswegen auch durchs H durch. Und generell muss man sagen, dass diese Zahnsteiglenkung immer eine sehr, sehr hochwertige Lösung ist und dass das Auto dann eigentlich in Kombination mit der Scheibenbremse nachher und vielleicht noch mit dem Bremsklappverstärker fährt wie fast ein moderner VW-Bus. Ne? Das fährt ganz, ganz anders, viel, viel sicherer, viel spurtreuer. Ist natürlich von daher sehr zu empfehlen. Und wenn man so ein VW-Bus gefahren ist, erste Generation, zweite Generation aber auch, diese Autos, die schwimmen eben halt sehr. Ne? Man muss immer lenken. Sieht aus wie im Hollywood-Film. Da lenken die auch immer am Lenkrad. Und genau so fährt man noch T1 VW-Bus. Es ist eben ganz normal, die Dinger fahren eben halt so. Ne? Das ist so, ist aber nicht schön. Haben wir eigentlich, ich denke gerade dran, so eigentlich brauchen wir sowas für die zweite Generation auch mal. Also, es wäre schön, wenn es so vergeben würde.
Ja, das tut einige drauf. Das sehen wir wieder sagen, ne?
Ja, jeder T1, jeder T2-Bus braucht eigentlich ein neues Lenkgetriebe, das ist so. Ne?
Das ist so. Also, wir haben da auch mal die Lenkstecker vom T2A hergestellt, weil das auch so ein Teil ist, das es eigentlich nicht gibt.
Genau.
Oder es gab es von einem belgischen Hersteller. Aber die Qualität war einfach, ja, das nicht dem, was wir in der Schweiz erwarten.
Ja, bei der Lenkung hört es einfach auf, das muss richtig funktionieren. Ne? Da gibt es keine Kompromisse einfach.
Ja, und es war auch nicht ganz einfach, da eine Firma zu finden, die sowas in der Präzision herstellt. Und das haben wir mittlerweile geschafft und diese verkaufen auch sehr gut. Also.
Absolut, ja.
Du hast gesagt, 2018 begann eigentlich erst so richtig der internationale Verkauf von Kagero-Produkten. Das finde ich spannend. Also ich habe Kagero wirklich schon so lange auf dem Schirm.
Ja.
Natürlich am Anfang in Anführungsstrichen nur für den Unterflurkühler. Den habe ich schon im letzten Podcast hoch und runter gelobt. Den finde ich wirklich ein tolles Produkt. Wieso ist das alles so spät erst gekommen?
Ja, schwierig zu sagen. Ich denke einfach, weil sich da niemand wirklich darum gekümmert hat.
Okay.
Also ich denke mal, vorhin war das täglich Business mit Teilehandel bei uns im Laden mehr als ausfüllend. Also das gab es hin und da, dass du am Samstag eine Stunde im Laden warst, bis du bedient wurdest. Nicht, weil kein Personal da war, sondern weil einfach viel Arbeit und viele Leute.
Ja.
Kein Internet, der Samstag war der Schuppen voll. Oder?
Super, das soll es auch sein eigentlich. Ja, aber ich denke auch, dass was Georg vielleicht meint, ist, Kagero, das haben wir gestern auch schon besprochen, Kagero tritt selten so in Erscheinung. Ich glaube, wir waren nie in Hannover auf dem Mike hier treffen oder beim European Bug-In oder so etwas, ne? Oder in Spa oder so etwas. Kagero war immer, man kannte die Anzeigen, aber man kannte Kagero persönlich nicht so, ne?
Ja, ich denke, man hat natürlich auch ein bisschen das Problem mit dem Zoll. Oder? Wir Schweizer sind ja nicht in der EU. Ja. Wenn wir Teile in die EU bringen, müssen wir die ausführen und wieder einführen.
Ja.
Und wenn wir an eine Messe kommen, dann müssen wir das alles im Zoll anmelden.
Klar.
Dann musst du Geld hinterlegen und dann, wenn du zurückkommst, muss das alles wieder abgestempelt werden und zurückbringen. Ist großer Papierkram.
Ja, das ist ganz wichtig, genau, dass du das... Danke für diese Erklärung. Denn genau darum geht es ihm halt. Ne? Weil ich glaube, viele Leute fragen sich mal, warum sehen wir Kagero nie? Ne? Weil es eben halt eigentlich gar nicht, oder weil es ein Riesenaufwand ist eigentlich, ne, für euch.
Ja, also das ist so, ich sage es mal, ein Nachteil, dass wir nicht der EU sind. Und so ist für uns schwierig, internationale Messen auszustellen. Und wir haben damit, das war ungefähr 2018 oder so, als wir mit Peter und Thomas vom CSP uns gefunden haben. Und ich kann nicht mal mehr genau sagen, wie wir da raufkamen. Dass wir gesagt haben, komm, es war glaube ich so, dass sie sagten, hey, mit den Achsen, so, wir würden das gerne in Deutschland verkaufen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, es macht ja auch Sinn, dass wir jemanden haben im EU-Raum, in Deutschland, der nicht jede Achse einzeln dahin schickt, dass wir nicht jede Achse einzeln schicken müssen, sondern dass eine Palette mit Ware dahin geht und die Ware ist von da verfügbar.
Ja.
Und so kann es auch ein deutscher Kunde innerhalb von einem Tag bekommen und nicht 3 bis 10 Tage, je nachdem, wie der Zollbeamte da Lust und Laune hat zu arbeiten.
Ja.
Und so hat es begonnen mit den Achsen eigentlich, ja. Weil die Achsen, das ist schon ein Problem in der Szene, dass da nichts Vernünftiges gibt.
Ja,
vor allem beim Bus, da ist es noch viel schlimmer. Und jetzt gehen die originalen Achsen gehen wirklich aus oder sind ausgegangen.
Sind ausgegangen, ja.
Und da gibt es nichts mehr. Und da braucht es vernünftige Ersatzprodukte.
Wie seid ihr denn auf die, also oder woher kam die Idee, Luftfahrwerke für den Käfer anzufertigen? Fand ich auch spannend. Auch aus Eigenbedarf, Hebmüller?
Nee, es gibt so Leute, die das machen, aber das ist nicht so meine Welt. Aber wir haben natürlich Kunden im Laden, die sagen, hey, Luftfahrwerk haben gesehen und schau mal, das wäre doch gut und so. Und für uns war das immer die Entwicklung für ein ganzes Luftfahrwerk ist zu groß, weil du verkaufst ja dann nicht 1000 Stück.
Davon. Richtig, ja.
Und dann sind wir auf ein Produkt gestoßen von EMI, von Game Changer, das sehr solide ist und in Deutschland geprüft ist.
Mhm.
Es gibt ein TÜV-Teilegutachten davon. Und dann haben wir mit ihm zusammen das für die Schweiz prüfen lassen.
Okay.
Und so konnten wir mussten wir nicht die komplette Entwicklung und die komplette Prüfung alles umsetzen. Klar. Es war so eine vereinfachte Prüfung und konnten so diese Kunden bedienen. Und es war wirklich erstaunlich, wie viele Leute das wollen.
Ja.
Und wenn du es hast, merkst du das. Wir haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt, einfach auch.
Ja.
Weil es vielleicht nicht genau unser Ding ist und dann ist es manchmal schwierig, abzuschätzen, ist das wirklich...
Ist ein Bedarf da?
Ist da der Bedarf groß genug?
Ja.
Es gibt ja immer schöne Sachen zu entwickeln, aber wenn das nur für 2 Leute ist, ist das ein bisschen schade.
Ja.
Oder kannst du das nicht wirtschaftlich machen?
Was ich schön an Kagero finde, bezüglich Sichtbarkeit, ihr seid ja natürlich sichtbar. Also in der Schweiz, Château d'Eau, seid ihr immer... Ihr seid in Hessisch-Oldendorf, dann halt ohne Stand, aber ihr seid mit euren Autos da. Man merkt einfach, dass bei euch Enthusiasten eben arbeiten. Und das finde ich auch sehr schön und spannend an eurer Firma.
Ja, ich denke, das geht fast nur so, weil du musst diese Materie kennen und auch gern dich darin bewegen, dass du jeden Tag dich mit dem rumschlägst. Und so kannst du auch einen Kunde gut bedienen.
Ja.
Wenn du selber weißt, ah, Achtung, das musst du von hinten montieren und nicht von vorne, dann sparst du dem Zeit. Und er ist froh um einen Tipp und weiß, er ist am richtigen Ort. Oder?
Ja.
Und die Teileverfügbarkeit gehört dazu. Oder? Wenn du dem Kunden sagen kannst, hey, pass auf, das musst du da, wenn du Radlager wechselst, musst du Simring auch wechseln. Oder? Dann wenn die Leute wissen, von was sie sprechen und nicht einfach eine Teilenummer im Katalog aussuchen, dann ist das auch für den Kunden viel angenehmer und glaubwürdiger natürlich. Oder?
Da bläst du in Helges Horn, würde ich sagen.
Ja, allerdings.
Ja, wir haben jetzt 2 neue, junge Mitarbeiter, 25 und 27.
Mhm.
Der Lars und der Colin und das sind 2 Vollblut-Schrauber und das ist schön, dass noch junge dass wir diese 2 jungen Leute gefunden haben. Und jetzt haben wir wirklich ein sehr gutes Team, wo eigentlich alle Mitarbeiter haben luftgekühlte
cool.
Fahrzeuge.
Super, ja, schön, ja.
Wie sieht's denn aus bei dir? Also ich meine, du hast ja businessmäßig viel um die Ohren. Du hast die IT-Firma noch, du bist bei Kagero voll involviert. Ich glaube, das werden nicht die letzten Produkte gewesen sein, die wir gesehen haben. Ich glaube, ihr habt einen 3D-Scanner in 2024 angeschafft. Den schafft man ja auch nicht an, einfach nur zum Spaß. Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich auf einige schöne neue Produkte gefasst machen. Hast du noch Zeit überhaupt irgendwie was zu schrauben oder ist das durch?
Nee, ich versuche mir da schon noch ein bisschen Zeit rauszunehmen. Klar, mit Familie und ich arbeite schon eher mehr als wenig. Und dann kannst du nicht mehr wie mit 20 oder 25, wo du einfach jeden Abend in die Werkstatt gehen kannst. Aber es dauert einfach länger, die Ansprüche sind nicht kleiner. Darum, ich bin aktuell in einer 59er Doppelkabine.
Oh, schön.
Dran, die ich schon sehr lange habe, denn das ist eine lustige Geschichte. Die habe ich gekauft, ich glaube, es war, als ich von meiner Hochzeitsreise 2012 zurückkam,
ja,
habe ich die gekauft in Kanada. Und als mein Sohn zur Welt kam, Anfang 2013, konnte ich die Andrea, meine Frau, und den Sohn Nick abholen im Spital um 13 Uhr. Aber morgens um 6 musste ich am Zoll noch meine Doppelkabine abholen.
Was für ein Tag.
Ja, ich war da wirklich so nach Basel gefahren, Doppelkabine abgeholt, nach Hause gebracht, ins Spital, Frau und Kind geholt und dann war die Familie komplett.
First things first.
Und da, die ist lange dann rumgestanden, weil ich dann eben auch mich für den Hettmüller-Restauration entschieden habe. Yeah. Aber jetzt bin ich da wieder dran, die ist jetzt aktuell gerade beim Lackierer und ich kümmere mich da, da kommt ein 356 Motor mit Einspritzung rein.
Oh.
Und also das ist schon, kannst du halt nicht ab Stange kaufen, da ist alles ein bisschen Forschung.
356 Motor mit Einspritzanlage, kannst du da schon mehr erzählen oder handelt es sich wieder um ein neues Cagero-Produkt, das auf eigene Bedürfnisse hin konstruiert wurde?
Es ist so ein bisschen beides. Also das eine ist, wir machen eine Einspritzanlage für den T3-Bus, eine Aftermarket-Einspritzanlage, die voll konfigurierbar ist, aber mit komplettem Kabelbaum, Plug and Play. Also du kannst die alte Einspritzung rausnehmen und unsere neue einstecken, quasi den Kabelbaum, alles dabei.
Cool.
Und das ist jetzt gerade in der Finalisation.
Ja. Yeah.
Und als ich da angefangen habe, da habe ich mich eigentlich entschieden, den Motor, der eigentlich fertig war, mit Solex-Vergasern und alles, wieder umzubauen. Weil ich dachte, ja, es kann nicht schaden, ein bisschen mehr Erfahrung zusammen mit Einspritzungen. Und habe mir dann zum Ziel gesetzt, ich möchte den Motor so machen, dass man nichts sieht.
Mhm. Verständlich.
Ja, und dann fangen die Probleme an.
Das heißt, du willst Throttle-Bodies verwenden, die aussehen wie Vergaser, ne?
Genau. Also ich habe da diese Gemway Throttle-Bodies, die aussehen wie 40er Weber.
Ja. Mhm.
Einfach ein paar Kabel dran sind und diese Kabel will ich so machen, dass man es nicht sieht.
Super.
Und du musst dann halt Kurbelwellensensor haben, um die Position von der Kurbelwelle zu definieren. Und das sind alles, möchte ich so machen, dass man es nicht sieht. Es gibt alles schon irgendwie, aber sind nicht so, wie ich das gerne hätte.
Das ist bei dir so alles in Style. Das finde ich total klasse. Super. Spitzenmäßig.
Und das ist so, ja, eigentlich, der Motor ist eigentlich fertig. Jetzt geht es wirklich nur so final, diese Kabel und all das. Aber sonst, eigentlich sind die Komponenten zusammen und Motor ist eigentlich fertig. Aber eben Einspritzung, da brauchst du Benzinpumpe, Druckregler, da kommt einiges dazu. Und es muss alles irgendwo verbaut werden. Und das ist jetzt die große Aufgabe, wo kommt was hin, dass das irgendwie
Rücklaufleitung im Tank und so, ne? Also musst du richtig was machen, klar. Ja.
Genau. Und das große Problem ist eigentlich, dass der 59er Bus hat keine Tankanzeige, sondern Benzinhahn.
Ja.
Und wie mache ich jetzt das mit der Tankanzeige, oder? Ich will keine Tankanzeige in das Armaturenbett bauen. Kann aber kein Benzinhahn fahren, weil bei 3 Bar Druck spritzt es überall raus. Oder? Und so, ja, kommt dann das eine, das andere. Und jetzt werde ich ziemlich sicher einen Tankgeber über das Steuergerät auslesen und dann ein Spezialtacho bauen, wo ich eine Tankanzeige drin habe, die vom Steuergerät angesteuert wird.
Super. Ich liebe solche kleinen Details. Ja, also das merkst du immer, immer mehr, wie die Leute sich selber Sachen einfallen lassen, um auch möglichst unauffällig auch neuere Technologie im Fahrzeug unterzubringen. Finde ich cool.
Es geht ja weiter. Es sind wirklich spannende Dinge. Sie verschlingen einfach Unmengen an Zeit. Also klar. Du hast das Gefühl, du kommst nicht weiter im Projekt. Stundenlang. Aber am Schluss, eben, die einen Leute sehen das und das ist auch schön, wenn man so, wenn Leute das sehen, was das bedeutet. Das ist nicht einfach ein Tacho kaufen und einbauen ist. Ja, so langweilig wird es mir nicht. Also.
Das glaube ich. Das hört sich so an. Roman, vielen Dank. Das war eine tolle Stunde mit dir. Es war ein interessanter zweiter Teil der Kagero-Geschichte, ein interessanter Teil deiner Geschichte. Wir sind gespannt, was da noch alles kommen wird. Wie immer könnt ihr euch Bilder, Fotos dazu anschauen auf Instagram und Facebook unter Vintage Wolfsburg natürlich.
Genau, ja, folgt uns da, lasst einen Kommentar da, gebt uns ein Feedback, liked uns, abonniert uns und freuen wir uns sehr drüber. Ja, Roman, wie Georg schon sagte, immer vielen, vielen Dank dafür und ich finde es toll, immer, dass es Enthusiasten gibt in der Szene wie du, wie Gary, die eben halt auch die Szene wirklich nach vorne bringen einfach, dass es wirklich weitergeht mit der ganzen Geschichte, ne? Das finde ich ganz, ganz groß. Vielen Dank dafür.
Ja. Danke euch. War ein super Gespräch.
Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Genau, bis dahin.
Und bis dahin, passt auf euch auf.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.